und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Die sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürft ihr dabei nie vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott zu kommen. Das ist Petrus für dich und für mich heute enorm wichtig. Und Petrus erinnert uns daran, dass wir im Advent leben. Ja, Jesus kommt wieder. Und es dreht sich auch alles darum, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir leben auf ein Ende hin. Ja, dort, wo ja die einen dann letzten Endes Freude empfangen und die anderen Gericht. So schreibt es uns Petrus und er ist voll davon überzeugt. Und ich glaube, was er sagt. Jesus wird kommen, wird wiederkommen und es wird dann ein Ende geben. Und dabei geht es nicht um Spekulationen. Es geht nicht darum, irgendwie die Zukunft vorherzusagen oder darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Das haben sicherlich schon viele versucht. Ich weiß, Luther hat gemeint, damals der Papst sei der Antichrist. Im letzten Jahrhundert dachte man, Hitler sei der Antichrist. Und nicht wenige haben unlängst gesagt, dass Clinton der Antichrist sei. Aber es geht nicht um Spekulationen. Der Petrus ist sich sicher, es geht ihm in erster Linie um deine und meine Bereitschaft. Wir sind berufen zur Nachfolge Jesu Christi. Ja, und viele der Älteren versuchen vielleicht, sich in dem Alten zu verstecken, nach dem Motto, früher war alles besser. Die Jüngeren, die leben einfach nur im Hier und Heute, in der Spaßgesellschaft und fragen nicht nach morgen. Und hier möchte Petrus beide ansprechen, die Jungen und die Alten. Nicht in dem Gestern und nicht im Heute, sondern im Morgen, in der Zukunft zu leben. Sich auszustrecken nach dem, was Gott verheißen hat und zugesagt hat. Ja, Petrus sagt, dass die Nachfolger Jesu den Morgen im Blick haben sollen. Wie sieht's da in deinem Leben aus? Rechnest du mit der Wiederkunft Jesu? Ja, ganz besonders dann, wenn Krisen kommen, wenn es eben nicht so geht, wenn es uns nicht passt. Und so geht's mir auch. Also wenn es mir schwerfällt, wenn es mir nicht gut geht, denke ich, ach Herr, es wäre heute so schön, du würdest jetzt kommen, nach meinem Gefühl. Aber es geht nicht darum, irgendwelche Krisen zu verdrängen oder zu flüchten, sondern einen Lebensstil zu haben, wo ich weiß, der Herr kommt wieder und ich möchte bereit sein, dass er wiederkommen kann für mich. Es geht hier also nicht um Endzeitverdrängung noch um Endzeitspekulation, denn beides ist ja nicht sinnvoll. Petrus, und hier wird's richtig spannend, sagt hier, ich möchte es uns nochmal lesen, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch. Lauteren Sinn, kommen wir gleich drauf. Aber er sagt dann nochmal, vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Der lautere Sinn, da musste ich wirklich nachschlagen. Da habe ich gedacht, was heißt das denn? Das sagt ja heute kein Mensch mehr. Und ich habe nachgeschaut und erst habe ich sowas gefunden wie Hagnos und ich habe was gefunden wie Kataros. Aber beides steht hier im Neuen Griechischen Testament gar nicht. Da steht Eilikrinäa. Und diesen Begriff, da musste ich mich echt auf die Suche machen, um rauszufinden, was das bedeutet. Und dieser Begriff Eilikrinäa, der wurde vor allem dann von Plato geprägt und er hat ihn speziell auf eine ethische Reinheit bezogen. Und das heißt, das Wort besteht aus zwei Begriffen, aus Eili und Krinä. Und das Eili ist wie an der Sonne oder in der Sonne und das Krinä ist geprüft. Und so soll also dieses an der Sonne geprüft oder in der Sonne oder sogar von der Sonne geprüft bedeuten, das heißt, hat nichts mit einem Sonnengott zu tun, ja, sondern es geht um den Stern, die Sonne, die uns wahr macht, dass unser Denken, so sagt Petrus, in der Sonne geprüft sein soll. Man muss sich vorstellen, damals war es so, dass viel Töpferware verkauft wurde. Und so Töpferware hat auch mal ein paar Risse gehabt. Wenn so ein Brand nicht gelungen ist, dann waren da Risse drin. Und dann haben da Schluris, also wenn man nicht weiß, was Schluri ist, dann vielleicht solche Gauner, vielleicht ist es besser bekannt, so Gauner dann versucht, einfach das mit ein bisschen Wachs reinzureiben, drüber zu polieren, so dass man nichts mehr gesehen hat. Und dann sah das Gefäß aus wie ein 1A-Gefäß. Aber es war eine 2B-Ware. Wenn man aber ein schlauer Käufer war, dann hat man die Krüge genommen und in die Sonne gestellt. Und wenn die Sonne sie warm gemacht hat, dann ist langsam das Wachs rausgeflossen, hat man gesehen, aha, rissig. Keine 1A-Ware. Hält nicht dicht. Das heißt, Petrus möchte, dass wir unser Denken überprüfen. Und vielleicht hat mancher von uns auch einen Sprung in der Schüssel. Vielleicht kommt sogar das Sprichwort daher. Weiß ich nicht so genau. Wo das Denken überprüft werden muss. Und wir testen müssen, sind wir ganz dicht im geistlichen Sinn. Und hier wird von Reinheit gesprochen. Stimmt unser Leben übertragen oder anders gesagt mit dem Wort Gottes überein? Passt das? Kann ich sagen, ja, die Bibel zeigt das, was mir wichtig ist und ich spiegle wieder, was die Bibel sagt. Darum geht es. Und nicht nur damals, in der Zeit der Antike gab es Künstler, die kaschieren konnten auch wir sind vielfach Meister darin. Das heißt also, die Bibel sagt und gibt uns einen Auftrag, überprüfe dein Denken. So manches Denken ist rissig und manchmal beeinflusst eben auch anderes Schlechtes das eigene Denken. Und hier fragt auch Petrus, wie sieht's bei dir aus? Bist du undicht geworden? Hast du es vielleicht schon gemerkt und auch angefangen zu kaschieren und zu polieren oder vielleicht den Riss nach hinten gedreht? Es wird schon keiner merken. Ganz nach dem Motto, es tun doch alle. Die Bibel nimmt jedes Gefäß und jeden Menschen sich einzeln vor. Hier geht es nicht um pauschal, nicht das, was andere tun, sondern das, was sie dir gesagt hat und dir ins Herz auch reinspricht. Petrus warnt uns Menschen, nicht eben nur im Jetzt und Hier zu leben, sondern zu wissen, es kommt ein Advent, Jesus kommt wieder. Nicht einfach nur nach dem zu leben, was mir gefällt, ganz nach dem Motto, kann denn Liebe Sünde sein. Im Licht der Sonne lässt sich aufdecken, was gut ist und was rissig ist. Und so sagt er, gründet euer Leben auf Gottes Wort. Also die wahre Sonne könnte man an der Stelle auch sagen. Denn wenn es nur zuerst um deine Gesinnung geht, was dir gefällt, dann ist dein Denken rissig. Wenn es dir hauptsächlich auf das konzentrierst, was dir gut tut, ohne das Wort Gottes zu nehmen, dann wird das Denken rissig. Und wenn man immer mehr in seiner Berufung abdriftet von dem, wofür Gott einen eingesetzt hat und auch befähigt hat, dann wird das Denken rissig. Vielleicht ist inzwischen auch dein Handeln schon rissig geworden und Jesus spricht heute, überprüfe es. Und er sagt ja dazu auch noch, vergiss nicht. Das heißt, es ist dir schon mal was in Erinnerung gerufen worden. Irgendwann hat dich schon mal jemand angesprochen auf diese Dinge. Vergiss nicht, denn das Gericht kommt sicher. Davon geht er fest aus, weil er eine Klarheit hat in seinem Leben. Menschen, die sich um ihren Hochmut gekümmert haben und nicht um Gott, werden am Schluss in diesem Adventgericht erleben. Weil Gottes Wort ist verlässlich. Und wir dürfen uns auf sein Wort verlassen. Und hier schreibt es auch dieser Petrus schon in seinem Brief am Anfang, in Kapitel 1. Er sagt da, die Propheten, die Apostel, wir haben so viele, auch Jesus selber, wir haben sein Wort und wir können uns darauf verlassen. Dieses Wort gilt dir und mir heute. Es geht nicht nur um Geschichten, es geht um Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Ja, etwas, was wirklich passiert. Wenn Jesus das zusagt, dann hält er es, weil sein Wort wahr ist und gewiss. Das heißt, wir haben zwei Punkte. Wir sollen unser Denken testen, dass es nicht kaschiert wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns auf das verlassen dürfen, was Jesus gesagt hat. Der zweite Punkt ist, was verunsichert deinen Glauben? Ich möchte uns da nochmal Vers 3 und 7 in Erinnerung rufen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihre eigenen Begierden nachgehen. Und sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So das Erste, wo er darauf hinweist, Gott greift wohl ein, auch in unserer Zeit. Und das Zweite, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das heißt, Spötter werden aufstehen, denen nichts heilig ist, die über alles und jeden herziehen dürfen und meinen, sie haben auch das Recht dazu. Menschen, denen nichts heilig ist. Da heißt es auch, die ihren eigenen Begierden folgen. Da macht man sich selbst zum Maßstab. Wir können doch leben, wie wir wollen. Es gab noch nie einen Gott, der mit starker Hand eingegriffen hätte. Und viele haben vergeblich gewartet. Was soll uns heute denn schon passieren? Spötter sagen, wer auf die Wiederkunft Jesu wartet, der wartet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gibt schon so viele, die umsonst gehofft haben. Und stimmt es nicht so ein bisschen, dass da Zweifel aufkommen können? Wenn man sich dem aussetzt, wenn man den Leuten zuhört, haben die skeptischen Spötter nicht vielleicht ja doch irgendwie recht? Die Bibel und Petrus hier sagt ganz deutlich, diese Leute irren sich. Petrus sagt, Gott greift ein in der Sintflut. Ja, Vers 5 und 6. Es gab kosmische Eingriffe. Es gibt eine Vielzahl von kompetenten Wissenschaftlern, die sagen, es muss so eine Flut gegeben haben. Allein durch die Ablagerungen in Gesteinsschichten und so weiter. Und nicht auch zuletzt gibt es viele Traditionen von Völkern, die das bestätigen, von einer großen Flut berichten. Ja, Gott hat schon öfters in die Geschichte eingegriffen. Viel öfters, als wir es vielleicht gemerkt haben. Weil wir Gott ignoriert haben. Auch Sodom und Gomorra sind Städte, die bekannt waren zu ihrer Zeit, die durch das Feuer, das vom Himmel fiel, vernichtet wurden. Also wenn man kurzfristig schaut, dann kann sein, dass man nicht alles sieht. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, das wollen wir mal kurz anschauen. Und wenn wir jetzt hier versammelt wären, dann würde ich gern mal rumgehen und fragen, was für ein Bild siehst du denn? Was für ein Bild wird hier gezeigt? Und wenn man noch konkreter werden will, dann würde ich fragen, wer ist es denn? Und ich würde bezweifeln, dass man drauf kommt. Kommt hier jemand drauf? Von meinen Technikleuten? Einer weiß es, der Beamer-Dienst. Denn er hat schon das zweite Bild vor Augen, das ich euch auch mitgebracht habe. Und da wird es dann deutlich. Da zeigt er uns einen ganz bekannten Namen. Ein ganz bekannter Mann. Beethoven wurde diese Woche 250 Jahre. Also von daher ist er gerade in aller Munde und auf vielen Instrumenten zu hören. Wenn man aber nur so einen kleinen Teil sieht vom Mosaik, kann man das Bild nicht erkennen. Und so ist es auch in unserer Geschichte. Wenn wir nur auf den morgigen Tag oder nur im Gestern und uns begrenzt lebend beschränken, werden wir nicht das Bild sehen, das Gott uns durch sein Wort zeigt und uns darauf hinweist, auch was kommt. Und so ist es dem Petrus wichtig. Er sagt, ihr lieben Leute, es sind keine Fabeln, denen wir nachlaufen. In 2. Petrus 1, Vers 16 sagt er, hey, das sind keine Märchen, es sind keine Fabeln. Und er beweist es, er sagt es, ich selber habe seine Herrlichkeit gesehen, Vers 16. Und Vers 17 bestätigt er nochmal, ich habe es gehört, das Wort Gottes, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er ist noch ein Zeuge der ersten Zeit und er möchte dir und mir uns Gewissheit machen, vertrau dem Wort, glaub ihm ganz. Es ist wahr. Und er wusste letztlich auch, die hier was geschrieben haben, die hier drin stehen, sind vom Heiligen Geist getrieben. Es ist nicht so ein Geschichtchen, das sich einer ausgedacht hat. Es ist nicht ein Wort, das zur Stunde vielleicht mal irgendwann aktuell war, sondern ein Wort, das Gott in seinem Namen gesprochen an dich und mich richtet. Und deshalb haben die Spötter nicht recht. Am Ende wird es ein Eingreifen Gottes geben. Und wir müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. Und wir dürfen daran festhalten, dass er seine Prophezeiungen einhält. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Was dein Herz festmacht. Und da heißt es eines sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Und dazu gibt es eine nette jiddische Geschichte, die ich gehört habe von Israel Schwarz. Da geht Israel zu Yahweh und sagt, Yahweh, ist es wahr, dass für dich 1000 Jahre wie ein Tag sind? Und Yahweh sagt zu ihm, ja, das stimmt, das ist so. Und dann sagt er, Yahweh, ich habe noch eine Frage. Ist es wahr, dass für dich 1 Million Euro wie 1 Cent sind? Und Yahweh sagt, ja, das ist wahr, es stimmt. Und dann macht er so die Hand auf und sagt, Yahweh, wäre es denn möglich, wenn du mir 1 Cent geben könntest? Und Gott sagt, ja, warte nur 1 Minute. Vielleicht ist es recht witzig. Also ich finde es total witzig. Aber der Punkt zeigt Dimensionen. Es geht einfach darum, dass Gott größer ist in seinem Denken, in seinem Handeln und seinem Tun, als wir es begreifen können. Unsere Zeit kann man nie mit Gottes Zeit vergleichen. Petrus möchte uns das hier deutlich machen, uns ein bisschen uns hineinnehmen, wie man das mit Menschen kann in Gottes Perspektive. Unsere Zeit ist relativ. Auch unser Warten. Und manches kommt uns sehr lange vor und anderes ist sehr kurz. In einer Sekunde entscheidet sich etwas für die Ewigkeit. Und das wünsche ich mir auch heute. Nämlich heute, wenn wir Gottes Reden, sein Wort hören und auf es hören, unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, dann wird das Gewicht haben in einer Sekunde für die ganze Ewigkeit. Dieser Tag kann dann zählen wie 1000 Jahre, weil er etwas Entscheidendes hervorgebracht hat. Manches fällt nicht ins Gewicht in unserem Leben. Wir können Jahr um Jahr gelebt haben ohne Gott. Und das hat keine Auswirkungen, das zählt nichts für die Ewigkeit. Es können Tage, Momente darin sein, die wir Gott zur Verfügung gestellt haben, vielleicht sogar Jahre, die Bestand haben, die fest sind, die geschrieben sind, die die Ewigkeit aufnehmen wird. Ein Leben ohne Perspektive, ein Leben ohne Versöhnung, ein Leben ohne Beziehung ist so viel wie nichts in der Ewigkeit. Das zählt dort nicht, egal wie viele Jahre verstreichen hier auf der Erde. Aber wenn wir uns aufmachen und heute seine Stimme hören und sagen, ich kehre jetzt um, wird der Tag bedeutsam sein und die Stunde in der Ewigkeit. Ja, er kann die Wahrheit über unser Leben neu erstrahlen lassen, dieser Tag. Und das ist ein entscheidender Tag. Hören wir heute Gottes Rufen? Hörst du Gottes Rufen? Lässt du dich darauf ein? Vielleicht bist du jemand, der Gott so noch nie gesehen hat. Und jetzt möchte Gott dir die Augen öffnen und sagt dir, ich rufe dich. Ich möchte, dass dein Leben auch in der Ewigkeit Bestand hat. Vielleicht bist du aber auch schon Christ. Hast gesagt, ja, das kenne ich, das habe ich auch alles schon gehört. Aber in deinem Leben bist du ziemlich lau geworden, nachlässig, vielleicht sogar zurückgezogen. Und Gott möchte dir einen neuen Durchbruch schenken. Raus aus der Lauheit, hinein in das Neue, in das Unveränderliche, das, was ewig Bestand hat. Ja, Gott wird nicht alt, auch wenn die Zeit vergeht. Wir sollen uns nicht im Heute verlieren. Wir sollen uns auch nicht im Vergangenen verlieren. Wir sollen wissen, dass eine Zukunft vor uns liegt, die zurzeit noch Gnadenzeit ist. Petrus spricht es so deutlich an. Es ist Gnadenzeit für mich und für dich. Und Gott hat uns einfach hineingenommen heute auch in seine Verheißung. Und er möchte dich an der Hand nehmen und dich in die Berufung hineinführen, die er für dein Leben hat. Nämlich in Leidenschaft mit Jesus zu leben, ihm zu dienen und ihn zu erfahren. Gott möchte dir heute sagen, mach doch ganze Sache mit ihm. Wie ich schon gesagt habe, hier das Wort Gottes sind keine erfundenen Geschichten. Manche sind ganz schön spektakulär, es stimmt, aber sie haben Menschen durchlebt und wurden als Zeuge für die Kraft Gottes, für seine Herrlichkeit und Größe gesetzt. Und er möchte auch, dass in deinem Leben diese Kraft durchdringt und du gesetzt sein darfst, in seinem Namen ein Zeuge zu sein von dieser Herrlichkeit und ein Leben im Advent, das dir eine neue Perspektive gibt, auch über die Zeit der Pandemie und der Einschränkungen und den Dingen hinaus. Lass uns still werden. Ich möchte uns fragen, wie lebst du jetzt? Wie ist deine Haltung gegenüber der Wiederkunft Jesu? Welche Emotionen kommen in dir hoch, wenn du an den Advent, an die Wiederkunft Jesu denkst? Und auch die Frage, bist du bereit, dass er wiederkommen kann? Für dich persönlich oder auch für die ganze Welt? Wir beten. Herr Jesus, das Wort ist wirklich gewaltig. Und es ist so stark, dass du jeden von uns ansprichst. Dass es dir wichtig ist, dass niemand verloren geht. Dass es dir wichtig ist, dass wir zur Erkenntnis über die Wahrheit kommen dürfen, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Herr, ich bete, dass jetzt jeder, der hier zuhört und diese Botschaft mitnimmt, dass sie ihm nicht kalt bleibt, sondern ihm heiß wird und sein Herz bewegt und er den Schritt auf dich zutut, dass dieser Tag und diese Stunde für die Ewigkeit Bestand hat. Und so frage ich uns jetzt auch, uns alle, die zuhören, an den Geräten und wo auch immer, bist du bereit, dein Leben ganz in die Hand Jesu zu geben? Wie ich schon gesagt habe, es können Sekunden sein, Momente sein, die das entscheiden. Und Gott bietet dir jetzt so einen Moment, so eine Chance ganz neu an, dein Leben mit ihm ins Reine zu bringen. Und ich spreche jetzt ein Gebet und du kannst es dir einfach anhören, im Stillen vielleicht mitbeten und nachher nochmal zurückspulen und es zu deinem eigenen Gebet machen und bewusst ein Amen dazu sagen. Weil der Herr Jesus hat seine Liebe dir gezeigt, auch im Advent und an Weihnachten, weil er für dich in die Welt kam. Es ist ein Mega-Geschenk, auch für dich. Und das sollte man nicht verpassen. Ich bete jetzt. Jesus, danke schön, dass ich die Möglichkeit habe, dein Kind zu werden. Danke, dass du mich kennst und dass du mich im richtigen Licht betrachtest. Herr, ich leg dir alle meine Risse jetzt hin. Ich bitte dich, verschließe du es durch deinen Geist, dass in meinem Leben alles echt wird. Herr, hilf du mir, dass ich, wenn ich in der Sonne stehe, geläutert bin und dass alles, was ich tue, für die Ewigkeit Bestand hat. Dass es einen Wert hat für dich und mein Leben neu ausgerichtet wird auf den Advent und in dem Bewusstsein, dass du wiederkommst. Jesus, und danke, dass du meine Schuld und Sünde vergibst durch dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Danke, dass ich Anteil haben darf an deinem Sieg über den Tod. Und danke, dass ich mit dir dadurch ewig leben darf als dein Kind. Ich möchte mein Leben in deine Hände befehlen. Und ich gebe dir alle Ehre und sage dir danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass ich zu Gott, Abba, lieber Vater, sagen darf. Amen. Und so wünsche ich uns, dass heute dieser vierte Advent ein mega starker Tag werden darf für uns. Und freue mich, uns, wenn ihr wollt, dass wir uns wiedersehen am nächsten Sonntag. Gottes Segen.